In unserem Bibeltext heute geht es nämlich auch um jemanden, der von ganz oben nach unten gewandert ist und wieder zurück, um Jesus Christus, nur dass er das freiwillig gemacht hat, um die Sünde von anderen zu bezahlen und nicht seine eigene. Und da lese ich jetzt mal den Bibeltext vor. Philipper 2. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus? Ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit? So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Seid unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer knien, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Wir beten. Herr, wir danken dir für dein Wort. Und wir bitten dich, dass du uns offene Herzen schenkst und offene Ohren, dass du mich das Richtige sagen lässt und für jeden von uns, was dabei ist. Amen. Also der Paulus spricht ja da vieles an in dem Bibeltext, wie er sich so die Gemeinschaft unter uns Christen vorstellt. Ermahnung in Christus, Trost, herzliche Liebe, Barmherzigkeit, eines Sinnes sein, einmütig, einträchtig, nichts aus Eigennutz oder um der eigenen Ehre willen machen. Und vor allem auf Christus schauen, gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Paulus sagt, schaut mal darauf, wie Jesus war. Nehmt euch ein Beispiel an ihm. Und jetzt kommen die Verse 6 bis 11. Und die Ausleger sind sich einig, dass das ein Zitat ist. In Wikipedia findet sich dazu der Artikel Philipperhymnus. Können jetzt mal lesen, wenn Sie möchten. Aber nicht jetzt, schnell wieder weg. Vielleicht war es ein Lied. Vielleicht auch so eine Art Glaubensbekenntnis. Oder vielleicht sowas wie der kleine Katechismus. Es war auf jeden Fall ein Text, den die Philipper gekannt haben. Ein Text, der ganz viel über Jesus sagt. Und was die ersten Christen geglaubt und von Jesus verstanden haben. Darüber, dass Jesus Gottes Sohn ist. Darüber, dass er, Jesus, der hier mit ihnen über die Erde gelaufen ist, tatsächlich der Herr ist über die ganze Welt, jetzt schon und in der Ewigkeit erst recht. In Vers 6 steht jetzt, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Jesus war in göttlicher Gestalt. Das heißt, er war Gott selbst, bevor er auf die Erde gekommen ist. Und das ist auf den ersten Blick vielleicht ein kleines Detail, ist aber recht wichtig. Denn wir Christen und glauben, wie die Juden auch, dass zwischen uns und Gott ein unüberbrückbarer Unterschied ist. Gott ist heilig, ewig, sündlos. Und wir Menschen sind begrenzt, sterblich und sündig. Da ist eine große, unüberbrückbare Grenze. Und die besteht aus zwei Sachen, nämlich zum einen, dass er eben Gott ist und wir sind Menschen. Wir werden nicht Götter werden und wir waren es auch nicht. Und das ist vielleicht für uns jetzt irgendwo naheliegend, ist aber in anderen Religionen anders. Zum Beispiel bei den Mormonen. Wenn Sie mal einen Mormonen treffen und er Ihnen an der Tür erzählt, dass er eigentlich das Gleiche glaubt wie Ihnen, sprechen Sie mal auf die Frage an, ob er glaubt, dass wir Menschen Gott werden können. Dann merken Sie, das ist eine ganz andere Religion. Und zum anderen ist natürlich die Sünde noch mit dazugekommen. Dass der Mensch im Paradies eben diesen, wie Gott sein wollte und dann kam die Sünde mit dazu und jetzt sind da so zwei Grenzen, würde ich sagen. Und wir Menschen können diese Grenzen von uns aus nicht durchbrechen. Wir können nicht durch die eigene Frömmigkeit, nicht dadurch, dass wir einen hohen Turm bauen oder viel Geld verdienen oder Fußballstar werden, wir können nicht die Sünde überbrücken und wir können auch nicht so sein wie Gott. Und umso erstaunlicher, so wunderbarer ist es doch, für die Juden und die Moslems unerhört, dass Gott diese Grenze von seiner Seite her durchbrochen hat, dass er Mensch geworden ist. Jesus war nicht ein ganz frommer Mensch, der Gott geworden ist, sondern Jesus war Gott und ist Mensch geworden. Und das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Was heißt jetzt hier, er hielt es nicht für einen Raub? Das heißt, er hat jetzt an dieser Göttlichkeit nicht festgehalten, wie man so einen Raub festhält, was man geraubt hat. Er hat auf sein göttliches Recht, hat er nicht zu seinem Vorteil ausgenutzt. Er hat freiwillig darauf verzichtet, er ist freiwillig Mensch geworden. Und da ist ein ganz großer Unterschied zu Uli Hoeneß und zwischen Jesus und Uli Hoeneß. Abgesehen davon, dass vielleicht der Abstieg vom Gottessohn hier auf die Erde viel größer ist, wie vom Präsident des FC Bayern ins Gefängnis. Aber es ist ein großer Unterschied. Jesus ist freiwillig Mensch geworden. Und zwar nur aus einem Grund, aus Liebe zu uns, weil er es nicht ertragen konnte, dass wir verloren gehen, weil er wollte, dass zwischen ihm und uns wieder alles in Ordnung ist. Sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Im Vergleich zur göttlichen Herrlichkeit ist das Leben als Mensch, so wie wir es leben, das Leben eines Knechtes, eines Dieners. Ich möchte es nochmal mit dem Fußball vergleichen. Stellen wir uns vor, der Philipp Lahm hätte bei der Pressekonferenz, bei der er seinen Abschied bekannt gegeben hat, gesagt, also nachdem ich jetzt so viele Jahre in der ersten Reihe dem FC Bayern dienen durfte, habe ich mich jetzt entschieden, freiwillig in der letzten Reihe zu dienen. Und ich habe einen 10-Jahres-Vertrag abgeschlossen als Putzer nach dem Spiel. Und man läuft so nachts vorbei und sieht Philipp Lahm mit einem Dampfstrahler den Weg sauber putzen. So war es nicht. Völlig unvorstellbar für uns. Philipp Lahm hat gesagt, also entweder ich bleibe wichtig oder ich gehe. Aber dass einer freiwillig sich so erniedrigt, das gibt's bei uns Menschen nicht. Und das, genau das, aber noch viel krasser, hat Jesus gemacht. Ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Jesus war echter Mensch. Ich weiß auch nicht, wie das genau ausgeschaut hat und wie Gott es mit der Jungfrauengeburt gemacht hat und so, aber die ersten Christen waren sich einig drin, dass Jesus sowohl wahrer Mensch als auch wahrer Gott war gleichzeitig. Er war auch als Mensch noch Gott, so deutlich in vielen Geschichten, wo er schon die Beweggründe der Menschen weiß, wo er ihnen ins Herz schauen kann, ohne dass er sie kennt. Und gleichzeitig war er auch Mensch. Er war kein Engel, der irgendwo über diese Erde geschwebt ist. Er ist nicht mal als König oder Präsident auf die Welt gekommen, sondern er ist in ärmlichen Verhältnissen geboren. An Weihnachten denkt man vor allem dran. Er war als Kind auf der Flucht. Er hat gearbeitet, gefeiert, gelacht, geweint und ist gestorben. Und er hat es auf sich genommen, dass er als Mensch erkannt wird, dass man ihm seine Göttlichkeit nicht ansieht, dass er missachtet, missverstanden wird, ja, so unscheinbar, so normal ist bis heute. Und auch das ist ein Teil von dem, dass Gott herunterkommen ist, dass er als Mensch erkannt wird. Es geht weiter. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Und dann ist Jesus gestorben, einen besonders schlimmen Tod. Er hat sich erniedrigt in, sagen wir mal, die denkbarst ungünstige Situation, so ein Verbrechertod in der Öffentlichkeit. Und den ersten Christen war klar, das war jetzt kein Zufall, das war keine nur eine Intrige oder dass mal wieder die Reichen, also die Bösen über die Guten triumphiert hätten oder so, sondern dieser Tod war auch ein Gehorsamsschritt. Jesus war als Mensch Gott gehorsam. Er hat Gottes Plan erfüllt und der Tod am Kreuz war Teil dieses Plans. Nämlich, dass Gott durch seinen eigenen Tod am Kreuz für unsere Sünde bezahlt und den Weg zu Gott wieder frei macht. In Jesaja 53 steht, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen, aber er ist um unsere Missetat willen verwundet, um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihn, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Also diese Rettungsaktion Gottes war geplant von Gott. Jesus hat sie ausgeführt, gehorsam, ohne auf seinen eigenen Vorteil zu schauen und das aus Liebe zu uns. Darum hat ihn auch Gott erhöht. Auch wenn jetzt hier nicht Auferstehung steht, also nicht wörtlich, geht es hier natürlich um die Auferstehung. Gott hat Jesus auferweckt, er ist leibhaftig auferstanden und das feiern wir an Ostern. Ganz parallel ist hier diese Bibelstelle, wo der Petrus in seiner Pfingstpredigt sagt, diesen Jesus hat Gott auferweckt, das sind wir alle Zeugen. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr seht und hört. Nun wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt hat, zum Herrn und Christus gemacht hat. Und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Der Name, was ist das für ein Name? Das ist der Name Gottes selber. Für die Juden war ja der Name Gottes heilig. Und diesen Namen bekommt jetzt Jesus. Das heißt, unser Herr Jesus ist nicht der Herr unter vielen, sondern es ist der Herr. Es ist der eine Herr, der Gott über alles. Dass sich im Namen Jesu beugen sollen aller derer knien, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Also Kniebeugen heißt natürlich, dass Jesus anerkannt wird, dass er angebetet wird. Und hier beten einfach alle an, alle Menschen und alle Mächte im Himmel und auf der Erde. Und dieser Zustand ist offensichtlich noch nicht erreicht. Also wir Christen schon, wir beugen unsere Knie zum Teil, aber der Satz weist eindeutig in die Ewigkeit. Er beschreibt die gleiche Situation wie die Offenbarung, wo Jesus auf dem Thron sitzt und ihn alle außenrum anbeten. Dort wird so sein, dort wird die Macht und die Herrschaft Jesus so deutlich sein und so unzweifelhaft, dass sie einfach jeder akzeptiert. Dass jeder Mensch und jedes andere Wesen nichts übrig bleiben wird, als auf die Knie zu fallen vor unserem Herrn. Ich glaube aber nicht, dass in dem Vers ausgesagt wird, dass die in der Ewigkeit alle Menschen jetzt an Jesus gläubig sind, in dem Sinn, dass sie ihn als Herrn und Heiland anerkennen. Das wäre schön, würde mich auch freuen, aber ich denke, es passt nicht zum Rest des Evangeliums. Ich verstehe es so, dass eben dann am Ende jedem das klar ist, dass Jesus der Herr ist und dass es so offensichtlich ist für jeden und auch unzweifelhaft. So würde ich jetzt den Vers auslegen. Und dann heißt es hier, Jesus Christus ist der Herr. Das heißt nichts anderes, als dass er Gott selber ist, der Herr über alles. Und auch dieser Nachsatz zur Ehre Gottes des Vaters zeigt, dass die Herrschaft Jesu nicht in Konkurrenz steht zu Gott, also sondern dass die eins sind. Und das, was später dann mal Trinitätslehre heißt, das ist hier in diesem Bekenntnis bereits enthalten, ganz am Anfang. Ich habe drei Folgen für uns heute aus dem Bibeltext. Das erste ist, unser Glaube ist der gleiche wie der der ersten Christen. Das zweite ist Jesus als Vorbild. Und das dritte ist, Jesus Christus ist der Herr. Zum Ersten, unser Glaube ist der gleiche wie der der ersten Christen. Es kann uns passieren, dass wir zum Beispiel Zeitschriften lesen oder Reportagen im Fernsehen über unseren Glauben hören und wir hören die Behauptung, dass vieles, was wir Christen glauben, Jesus selbst oder die Jünger gar nicht so gesehen haben. Also ganz populär ist, dass behauptet wird, dass Jesus selber sich gar nicht als Gottes Sohn gesehen hat und dass sich das erste Paulus später ausgedacht hat. Und normalerweise kommt dann irgendein Theologieprofessor, der sagt, dass das der Stand der Forschung ist und dass das quasi bewiesen ist. Und wenn Sie sowas lesen oder hören, dann lassen Sie sich nicht durcheinander bringen. Der heutige Bibeltext ist ein Argument dafür, dass das, was wir heute glauben, genau das gleiche ist, wie das, was die ersten Christen geglaubt haben. Vielleicht ist manches später dann erst so super theologisch aufgeschrieben worden, vielleicht haben später manche sich das Wort Trinitätslehre dann ausgedacht. Aber bereits als der Paulus diesen Philipperbrief geschrieben hat, war dieser Text ein anerkanntes Glaubensbekenntnis und der Paulus konnte sich selbstverständlich darauf beziehen und es hat sich nicht Paulus ausgedacht. Paulus hat auf das zugegriffen, was die anderen Christen auch schon geglaubt haben. Ich denke, der Glaubensschritt bleibt ja dann immer noch, dass ich das glaube. Das ist immer ein Schritt. Aber das, was wir glauben, haben die allerersten Christen auch so gesehen. Dass Jesus Christus der Sohn Gottes war und ist, dass Gott selbst als wahrer Mensch auf die Erde gekommen ist, dass er für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist und dass das der Plan Gottes war, dass er am dritten Tag leibhaftig auferstanden ist und dass das Grab leer war und dass er der Herr der ganzen sichtbaren und unsichtbaren Welt ist und dass er wiederkommen wird und dass dann seine Herrschaft die Ewigkeit für immer anbricht. Zum Zweiten, Jesus als Vorbild. Also der Zusammenhang des Bibeltextes ist ja der, das sagt der Paulus, also die Haltung, die Jesus hatte, dass die ein Vorbild ist für unseren Umgang untereinander. Seid unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Jesus Christus Jesus entspricht. Jesus hatte eine Gesinnung, eine Haltung der Demut. Er hat nicht auf seinen eigenen Vorteil geschaut. Er hat nicht auf sein Recht gepocht. Er hat sich freiwillig erniedrigt. Er hat freiwillig gedient. Und das ist natürlich eine Haltung, die ist in der heutigen Zeit nicht populär. Und das war es wahrscheinlich auch noch nie. Der Individualismus ist heute oft wichtig, Karriere, Spaß. Natürlich ist es auch wichtig, dass man menschlich wirkt oder sich engagiert, aber leider oft natürlich nur, solange es dem eigenen Image dient. Und was mir so auffällt, ist in den letzten Jahren, wenn einer sagt, das hat mir nichts mehr gebracht, das ist so ein ganz akzeptiertes Argument. Da wundert sich keiner. Und sowas wie Pflicht oder einer höheren Sachen gedienen, das ist out. Man verlässt sich auch viel auf den Staat bei uns im Land. Man zahlt viele Steuern, was stimmt. Und dafür ist eigentlich der Staat dann für alles verantwortlich, was wir, ja, für Soziale und fürs und so weiter. Jesus sagt dagegen in Markus 10, da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und die Mächtigen tun ihnen Gewalt an, aber so ist es unter euch nicht. Sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Und jetzt hier auch Jesus als Vorbild. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Also Jesus ruft uns zu einer demütigen Haltung auf. Dass wir es anders machen, als in der Welt üblich ist. Dass wir auf das sehen, was dem anderen dient. Und vor allem, dass wir auf Jesus schauen und uns an ihn ein Vorbild nehmen. Heißt es jetzt, dass wir Christen immer die Blöden sind und uns alles gefallen lassen müssen? Die Frage kommt mir dann zu hoch. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Das glaube ich nicht. Ich denke, wir dürfen uns auch selber schützen, das ist klar. Zum Beispiel, wenn wir dauerhaft verletzt werden oder eine Situation unerträglich ist. Wir können auch in der Arbeit wichtige Positionen haben oder auf unsere Leistungen im Mitarbeitergespräch hinweisen. Wenn es stimmt natürlich, ne? Oder in der Politik dabei sein, ist ja auch wichtig, dass wir Christen in der Politik haben. Und trotzdem steht diese Aufforderung von Jesus da. Und wir kommen eben nicht dran vorbei, dass wir es anders machen. Dass wir eine demütige, dienende Haltung haben und auf das sehen, was dem anderen dient. Eine demütige Haltung zuerst in der Gemeinde. Also ich bin prinzipiell überzeugt, dass es in der Gemeinde prinzipiell schon anders zugeht wie woanders. Also es geht anders zu. Und gleichzeitig natürlich gibt es noch vieles, wo Gott noch heilen kann. Das wissen wir auch. Und wir müssen uns das immer wieder bewusst machen, dass wir auf das schauen, was dem anderen dient. Vielleicht ein Gedanke für die nächste Mitgliederversammlung. Oder wir denken dran, wenn wir uns aufregen über unsere Mitchristen nach dem Gottesdienst oder so. Eine demütige Haltung, das muss ich mir auch sagen, ne, sage ich gleich. Auch im Leben außerhalb der Gemeinde. Dass wir unsere eigene Karriere nicht mit allen Mitteln betreiben. Dass wir unsere Konkurrenten in der Arbeit nicht ausstechen oder schlecht machen oder irgendwie schauen, dass wir die wegbringen so. Dass wir uns auf Gott verlassen, dass er uns zu unserem Recht verhilft. Dass Gott uns auch, dass wir ihn bitten um diese Gelassenheit als Christ. Dass wir wissen, Gott sorgt für mich. Dass wir nicht zu kurz kommen, weil wir wissen, wir haben in ihm alles. Und ich muss sagen, das ist aus eigener Erfahrung, es ist schwierig, hier eine gesunde Demut zu finden. Da auf der einen Seite der Hochmut und der Egoismus und auf der anderen Seite sich ausnutzen lassen, sich ständig unfair behandeln lassen auf der anderen Seite. Ich merke das, ich bin im evangelischen Pfarrhaus aufgewachsen und finde es interessant in der Arbeitswelt. Mir hat eine Seelsorgerin mal gesagt, diese Welt ist kein evangelisches Pfarrhaus. Und es ist schwer, die Mitte zu finden. Also ich bin immer schockiert, wenn ich Menschen erlebe, wie die sich darstellen können und ihre wenigen Leistungen präsentieren können in der Firma. Und das ist bei uns daheim nicht üblich gewesen. Und gleichzeitig, wenn man das nie macht, dann fällt man auch hinten runter. Ne? Das wissen vielleicht viele auch, wenn man das gar nie, also ist auch schlecht. Und dann, denke ich, ist es ein Thema, wo wir Gott immer wieder um den richtigen Weg fragen müssen. Ja, wo wir auch im Hauskreis mit christlichen Freunden uns besprechen können. Wie würdest du jetzt in der Situation damit umgehen? Oder wo wir auch mal, wenn es schwer wird, den christlichen Seelsorger um Rat fragen. Und gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass eben diese Haltung, dass man auf das sieht, was dem anderen dient, ist der Schlüssel zu einer guten Freundschaft, ist der Schlüssel zu einer guten Ehe, ist auch der Schlüssel zu einem funktionierenden Hauskreis und einer fröhlichen, angenehmen Gemeinde. Aber wie schaffen wir das? Wie schaffen wir das, demütig zu sein und nicht auf uns selbst zu schauen? Ist nicht leicht immer. Und es reicht ja auch nicht, dass wir uns verstellen, aber im Herzen ganz bitter werden. Und immer das Gefühl haben im Herzen, eigentlich komme ich zu kurz. Ich mache das jetzt, weil ich es muss. Es geht eigentlich darum, dass Gott unser Herz ändert. Wie geht es? Natürlich, indem wir Gott immer wieder bitten. dass wir Gott bitten, dass er durch seinen Heiligen Geist unser Herz verändert von innen und uns diese andere Haltung gibt, die von innen aus dem Herzen kommt. Und dass wir an Jesus denken. Das ist ja unser Bibeltext, finde ich sehr praktisch, dass wir an Jesus denken und auf ihn schauen. Nehmen wir zwei Alltagssituationen. Du fragst dich, warum du schon wieder die Blöde bist, die in der Früh mit den Kindern beim Frühstück sitzt und hast auch schon gewickelt und ein Mann duscht sich gerade und singt da ganz fröhlich vor sich hin. Denk an Jesus, was er für dich getan hat. Er hat nicht danach gefragt, was sein Recht ist. Zumindest in dem Moment, wenn es immer so läuft, muss man vielleicht mal in einer ruhigen Stunde das Gespräch suchen. Aber in dem Moment, denk an Jesus. Ja, oder denken wir an die Gemeinde. Du musst schon wieder beim Aufräumen mithelfen. Ja? Aber du weißt, deine Gaben sind eigentlich hier vorne. Und du ärgerst dich, warum räume ich auf? Die anderen sind irgendwie schon weg. Ich kenne euch jetzt alle, deswegen kann ich das so sagen. Dass man denkt, wie schaffen die es immer weg zu sein, wenn die Arbeit ansteht? Ich weiß nicht, ob Sie die Situation kennen. Denk an Jesus. Jesus war als Gottes Sohn Zimmermann. Er hat gedient und es war weit, weit unter seiner Würde, unter seinen Gaben. Und wenn alle so denken, die Ehepartner, alle in der Gemeinde, dann kann es funktionieren. Und mir geht es so, wenn ich an Jesus denke und wenn ich denke, was er für mich getan hat, dann wird mein Herz weich. Dann merke ich, wie mein eigenes Recht, wo ich immer denke, das steht mir doch zu, dann wird es irgendwie klein. Und dann merke ich, wenn ich dran denke, was Jesus für mich getan hat, dann merke ich, dass das, was ich denke, was mein Recht ist, so mickrig ist. Und dann merke ich, wie das Dienen leichter ist. Und es ist natürlich wichtig, dass wir auch beten, dass wir Gott unsere Gefühle sagen, dass wir ihn bitten, dass er uns ändert und unser Herz ändert, habe ich ja schon gesagt. Das dritte, Jesus Christus ist der Herr. Mach dir bewusst, dass dein Herr Jesus Christus der Herr ist über diese ganze Welt, die Sichtbare, die Unsichtbare, über die Vergangenheit, Gegenwart und über die Zukunft und vor allem auch über dein Leben, auch wenn wir es nicht sehen. Du kommst nicht zu kurz, wenn du zu ihm gehörst, wenn du mal auf dein Recht verzichtest und wenn du mal dienst, ohne dass jemand es sieht. Jesus sieht's. Wenn du auf den anderen siehst, anstatt auf dich selbst. Wenn die Vorhänge hier reinkommen, die du nicht hübsch findest. Trotzdem, Jesus ist der Herr. Und ich möchte es mal mit unserer Situation als Christ mit einem Beispiel vergleichen. Aus der Arbeitswelt. Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten in einer Firma. Und jeder versucht so voranzukommen, Karriere zu machen, weiterzukommen, viel Geld zu verdienen. Und Sie sind, was keiner weiß, der Sohn oder die Tochter des Firmenbesitzers. Aber das ist irgendwie, weiß keiner, vielleicht heißen Sie Meier oder so. Und denken das. Aber Sie sind es und es steht auch fest, dass Sie in 5 Jahren die Firma übernehmen werden, wenn der Vater in Ruhestand geht und es ist notariell auch schon fest. Und die Kollegen wissen es aber nicht. Werden Sie nicht viel gelassener sein? Stellen Sie sich mal diese Situation vor. Werden Sie nicht fröhlich in die Arbeit gehen und sich aus den Intrigen und dem Karrierestreben raushalten? Werden Sie nicht einfach schauen, dass die Firma gut läuft, dass die Arbeit gut gemacht ist, dass sich alle gut verstehen und auch mal dem anderen den Vortritt lassen? Der Vergleich mag hinken, aber ein bisschen ist doch unser Leben als Christ so. Unser Vater ist der Herr über die ganze Welt, auch wenn das nur wenige glauben. Dein Herr Jesus Christus hat alles in der Hand und unser Erbe steht schon fest. Und der Heilige Geist ist die notarielle Beurkundung von dem. Weil wir zu Jesus Christus gehören, wartet auf uns die Ewigkeit. Und darum kommen wir nicht zu kurz. Und darum können wir auch immer wieder gelassen werden und fröhlich durchs Leben gehen. Und wir müssen nicht nach dem eigenen Vorteil immer schauen und dem nachrennen, weil wir in Jesus schon alles haben. Wir beten. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Herr, wir danken dir, dass du uns liebst und wir danken dir für alles, was du für uns gemacht hast. Und wir bitten dich, dass dein Vorbild unser Leben prägt und dass wir an dich denken, ja, wenn wir Angst haben, dass wir zu kurz kommen oder wenn wir auf uns schauen und wenn es uns so schwer fällt, auf den anderen zu schauen. Herr, wir danken dir, dass du so selbstlos bist, dass du ein Gott bist, der einfach unbeschreiblich ist. Ändere unser Herz, gib uns doch den Blick für die anderen. Gib uns doch deine Liebe ins Herz immer mehr. Amen.